Ich freue mich, am heutigen Sabbat bei euch sein zu dürfen. Vielen Dank auch für das wunderschöne Musikstück. Wir hatten gestern Abend begonnen mit dem ersten Teil und heute folgen noch zwei weitere. Das Thema ist die Zukunft der Erde und gestern Abend haben wir uns mit Matthäus 24 befasst. Die längste Endzeitrede Jesu. Wir sind fast alle Verse durchgegangen und haben uns schon mit den Dingen beschäftigt, die für uns heute noch immer relevant sind. Nämlich, ich wiederhole nochmal ein Prinzip, vor allem darauf zu achten, mit welcher Intensität und mit welcher Häufigkeit die Zeichen, von denen Jesus spricht, eintreffen. Wir hatten uns Matthäus 24, 6 bis 8 angesehen und da kommt dieses Prinzip vor. Jesus wird von den Jüngern gefragt, wie lange es noch dauern wird, bis der Tempel zerstört wird und seine Wiederkunft stattfindet, das Ende der Welt. Und er sagt ihnen, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Er macht also deutlich, dass wir nicht erschrecken sollen, wenn Dinge geschehen, die eigentlich schrecklich sind, dass wir gelassen bleiben sollen, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass Gott einen Plan auch mit diesen Dingen hat und dass das Ende deshalb noch nicht plötzlich da ist. Er sagt, es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Während wir also einerseits nicht sofort in Panik verfallen sollen, sobald etwas Außergewöhnliches geschieht, etwas, das uns naturgegeben Angst macht, sollen wir es aufmerksam beobachten und daraus dieses Prinzip hier ableiten. Es ist der Anfang der Wehen. Und wir haben festgehalten, bei Wehen kann man an der Intensität und Häufigkeit erkennen, wie lange es noch ist, bis hin zur Geburt. Bei den ersten Wehen ist es noch nicht Zeit, ins Krankenhaus zu fahren. Aber umso mehr das fortschreitet, umso ernster und intensiver es wird, umso eher ist der Zeitpunkt da. Das Problem ist, dass bisher noch keiner miterlebt hat, wie eine Welt zu Ende geht. Man kann also nicht aus der Erfahrung lernen. Ich fand es sehr beeindruckend, als mein erstes Kind, meine Tochter, geboren wurde, dass die Hebamme, mit der wir es zu tun hatten im Krankenhaus, auf die halbe Stunde genau sagen konnte, wann das Kind kommen würde. Da waren noch 6, 7 Stunden bis hin an dem Tag und sie hat uns schon gesagt, ich meine, es war so 14 Uhr, 14.30 Uhr, dann so etwa wird es soweit sein. Und sie hat recht gehabt, ganz exakt. Sie hat viel Erfahrung gehabt, hat praktisch jeden Tag damit zu tun gehabt und wusste schon sehr genau, auf welche Indizien sie achten muss, um in etwa die Zeit abschätzen zu können. Das können wir leider nicht. Aber was wir tun können, ist auf diese Ereignisse achten und wir haben uns gestern verschiedene Statistiken angesehen, die deutlich machen, wir haben eine rapide Zunahme von Häufigkeit und auch Intensität und zwar in verschiedensten Arten von Naturkatastrophen oder menschlichen Krisen bis hin zu Kriegen. Wir sind in einer Zeit, in der wir uns rapide hinbewegen zu dieser Geburt, von der hier die Rede ist. Vielleicht ein merkwürdiges Bild, aber eigentlich passt es sehr gut. Denn mit der Wiederkunft Jesu geht ja nicht nur etwas zu Ende. Ja, diese Welt, wie wir sie kennen, geht zu Ende. Aber es wird auch neues Leben geben. Die Auferstehung wird stattfinden. Und so passt dieses Bild eigentlich sehr gut. Und am Ende von diesen Wehen steht dann eben die Neugeburt, die leibhaftige Auferstehung all jener, die im Laufe der Weltgeschichte vorher gestorben sind. Zumindest all jener, die gerettet werden. Das wird uns heute noch ein bisschen näher beschäftigen. Wir werden uns genau anschauen, wer wird denn wann auferstehen, was ist denn mit der Zeit davor, was passiert nach der Wiederkunft und so weiter. Was wir gestern noch hörten, war die allererste Reaktion Jesu auf die Frage, wann ist das Ende der Welt? Bevor er ihnen irgendwelche Zeichen gibt, irgendwelche Anhaltspunkte, wie lange es noch dauert, sagt er in Vers 4, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Und das haben wir oft bei seinen Reden. Es wird eine Frage gestellt und das Erste, was Jesus sagt, scheint auf den ersten Blick zumindest nichts mit der Frage zu tun zu haben. Jünger wollen Zeichen, sie wollen einen Zeitpunkt. Und er sagt, lasst euch nicht verführen. Klingt banal, klingt selbstverständlich. Ist aber die wichtigste Botschaft, die er in diesem Zusammenhang mitgeben kann. Und er macht ihnen damit deutlich, es ist letztlich ganz egal, wann genau ich wiederkomme. Ob es in 2 Monaten, in 2 Jahren oder in 2000 Jahren ist, seit damals, wo er mit den Jüngern spricht, ganz egal. Was wichtig ist, ist, dass ihr nicht verführt werdet, damit ihr vorbereitet seid, wenn es dann soweit ist. Wir werden heute noch einige Texte durchgehen und werden in diesen Texten immer wieder sehen, dass es plötzlich geschieht, dass es überraschend geschieht, dass Jesus wiederkommt. Aber es ist kein Problem für niemanden von uns, wenn wir grundsätzlich vorbereitet sind, weil wir genau diese Aussage hier beherzigt haben und uns nicht von den Irrlehrern verführen lassen. Das Hauptthema, was wir gestern auch festgestellt haben, in dieser längsten aller Endzeitreden Jesu ist die Verführung durch falsche Propheten und falsche Christusse. Also nicht so sehr, das muss noch geschehen und das muss noch geschehen, sondern vom Anfang über die Mitte bis zum Ende hin haben wir jedes Mal, dreimal diesen Gedanken, da kommen Irrlehrer auf euch zu, da kommen Leute, die werden als Propheten auftreten, die werden sogar Zeichen und Wunder tun. Die werden sogar von sich sagen, sie seien der Christus, der schon wiedergekommen ist. Und sie werden nicht wenige, sondern viele verführen. Und wir konnten festhalten, dass das Hauptproblem für die Christenheit genau diese Verführung ist. Nicht der politische Druck von außen. Nicht die Welt, die unseren Glauben nicht versteht. Nicht der Entzug von Besitz oder Arbeitsmöglichkeiten. Das größte Problem im Blick auf die Wiederkunft ist, dass der größte Teil der Christenheit sich verführen lässt durch Irrlehrer. Und in Matthäus 24, Vers 12, und damit beenden wir auch diese Rückschau, wird deutlich, was das Grundproblem ist, weshalb die Christenheit überhaupt so anfällig ist für die Verführung. In dieser gesamten Rede, wo er viele Symptome äußert, was noch alles geschehen wird, gibt er auch einen Grund an, eine Ursache für diese Symptome. Und das ist in Vers 12. Weil, haben wir das einzige Mal, weil das und das deshalb all diese Probleme. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Deshalb die Probleme innerhalb der Christenheit, deshalb viele Probleme auch nach außen hin in der Gesellschaft. Und so nehmen wir diesen Begriff mal mit, denn davon werden wir heute noch öfter hören an anderen Stellen, wo auch wieder dieses Wort vorkommt. Es ist die Gesetzlosigkeit, die dazu führt, dass wir in unseren Gemeinden, in der christlichen Kirche, der christlichen Gesellschaft so immense Probleme haben, dass man Gott und sein Wort vergisst. Und damit kommen wir jetzt direkt hin in den Bereich Endzeit. Was Jesus hier beschrieb in Matthäus 24, ging ja über inzwischen schon fast 2000 Jahre. Wir werden uns jetzt auf die Texte konzentrieren im Neuen Testament, vor allem im Neuen Testament, ein bisschen auch aus dem Alten. Die Texte, die sich direkt mit unserer Zeit, nämlich der Zeit kurz vor der Wiederkunft befassen. Matthäus 24, Vers 29 befinden wir uns fast am Ende dieser langen Endzeitrede und da gibt Jesus noch etwas mit auf den Weg an ganz deutlichen, großen, äußeren Zeichen, die der Wiederkunft vorausgehen. Er sagt, sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern, der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Sogleich nach der Bedrängnis jener Zeit. In den Versen vorher, die wir gestern Abend schon gelesen haben, bezieht er sich auf eine lange Zeit der Bedrängnis. Und er sagt dort, dass diese Bedrängnis so lang ist, dass niemand selig werden würde, wenn Gott sie nicht verkürzen würde. Das trifft in der christlichen Geschichte auf nur eine Zeit zu, nämlich die lange Zeit des Mittelalters, des großen geistlichen Abfalls, weg von der Bibel, hin zu menschlichen Traditionen, menschengemachten Geboten und Verfolgung all jener, die dieses Spiel nicht mitspielen. Und so sagt er hier schon, dass Gott eingreifen muss, bevor diese lange Zeit, von der auch Daniel spricht, diese 3,5 Zeiten der Verfolgung, diese 1260 Jahre, wenn Gott nicht eingreifen würde und etwas vor Ende dieser Zeit sich noch einmal ganz besonders um sein Volk kümmert. Diese Zeit beginnt 538, sie endet 1798 mit dem Sturz des Papsttums. Die weltliche Macht, die politische, wird ihm gänzlich entzogen und damit ist wieder Luft zum Atmen da für alle protestantischen und darüber hinaus alle Kirchen, die nicht jetzt direkt protestantisch sind, sondern evangelisch geprägte Freikirchen. Und Jesus sagt, am Ende dieser Bedrängnis, nicht irgendwann, sondern wir hören hier sofort, wenn diese Bedrängnis zu Ende geht. Also um 1798 rum muss das sein. Etwas vorher, so hat Jesus ja schon gesagt, würde das Ganze enden. So können wir sagen, etwas vor 1798, um 1798 rum, in dieser Zeit irgendwie, müssen diese Zeichen hier offenbar geschehen. Und damit befinden wir uns an der Schwelle zur Endzeit, zum Ende der vorhergesagten Zeiten, wie wir sie in den Zeitweissagungen vorfinden, Daniel eben mit den 3,5 Zeiten. Joel 3, Vers 4 hören wir von der gleichen Vorhersage. Da lesen wir, die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Darüber hinaus hören wir auch in Jesaja, Kapitel 13, Verse 9 bis 11. Siehe, des Herrn Tag kommt, grausam, zornig, grimmig, die Erde zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen. Die Sterne am Himmel und sein Orion scheinen nicht hell, die Sonne geht finster auf und der Mond gibt keinen Schein. Ich will den Erdkreis heimsuchen um seiner Bosheit willen und die Gottlosen um ihrer Missetat willen. Wir sehen also, auch hier geht es im Zusammenhang um die Wiederkunft. Er wird wiederkommen, er wird für Ordnung und für Gerechtigkeit sorgen, aber dem voraus geht Zeichen an der Sternen, an der Sonne, an dem Mond. Und schließlich in der Offenbarung. So viele Zeugen für das gleiche Ereignis. Das bedeutet, das ist ein wichtiges Ereignis, das hier geschehen wird. Offenbarung 6. Das Lamm, Jesus, öffnet das sechste Siegel und als es geöffnet wird, hören wir, da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Wenn wir das an so vielen Stellen hören, bei Joel, bei Jesaja, von Johannes hier in der Offenbarung, von Jesus persönlich in Matthäus 24, dann muss das von enormer Tragweite sein. Und wir dürfen erwarten, dass die Zeichen, die hier eingetroffen sind, die Welt, die das damals gesehen hat, bewegt hat. Ich schicke vielleicht, bevor wir uns das näher anschauen, noch eines voraus. Sonne, Mond und Sterne kann immer nur ein Teil der Welt sehen. Die Sonne scheint immer nur auf einem Teil der Welt, der andere liegt in Finsternis. Ebenso bei dem Mond, ebenso bei den Sternen. Das heißt, wenn wir jetzt gleich uns mit der Erfüllung befassen, so wird es um einen großen Erdteil gehen, nicht um den gesamten Globus. Aus dem gerade genannten Grund. Die Sonne ist nun mal immer nur in etwa der Hälfte der Erdkugel zu sehen und genauso in der Nacht mit Mond und Sternen. Kommen wir zunächst zu dem Erdbeben, das hier eben erwähnt wurde. Es gab ein Erdbeben, das schon einige Zeit vor 1798 und damit vor dem Ende der Bedrängnis oder gegen Ende der Bedrängnis auftrat. Eines der größten Erdbeben, das diese Welt je gesehen hat, das war vor der Zeit von seismologischen Messungen, man weiß nicht genau, wie stark es war, aber aufgrund der Auswirkungen, die sogar bis nach Mittelamerika zu spüren waren, Flutwellen, Tsunamis gingen bis in die Karibik hinein, obwohl das Epizentrum so viele hunderte von Kilometern entfernt lag, kann man davon ausgehen, dass es etwa bis auf Richterskala Stärke 9 gegangen ist. Also enormst stark. Es zerstörte zusammen mit einem Großbrand und einem Tsunami die portugiesische Hauptstadt Lissabon fast vollständig. Das Erdbeben erreichte eine geschätzte Stärke von etwa 8,5 bis 9 auf der Richterskala. Mit 30.000 bis 100.000 Todesopfern ist es eine der verheerendsten Naturkatastrophen der europäischen Geschichte. Das Erdbeben hatte erhebliche Auswirkungen auf Politik, Kultur und Wissenschaften. Wegen der großen Zerstörungen löste es vielfältige Diskurse unter den Philosophen der Aufklärung aus. Insbesondere warf es das Theodizee-Problem neu auf. Mir geht es weniger um die Stärke. Wir hatten viele Erdbeben in der Zwischenzeit oder zumindest einige, die auch etwa diese Stärke haben. Es hieß auch nicht in Offenbarung 6, das größte Erdbeben aller Zeiten. Davon ist nicht die Rede. Das heißt nur ein sehr großes und das war es definitiv. Aber warum dieses Erdbeben so außergewöhnlich war, das sind diese beiden Abschnitte hier. Ich wüsste von keinem anderen Erdbeben, das solche Auswirkungen auf die Gesellschaft hatte. Das Erdbeben zerstörte damals die Hauptstadt Lissabon fast vollständig, wie wir hier lesen, aber darüber hinaus noch große Teile der Länder umher. Bis nach Nordafrika war es zu spüren, mittlere zentralafrikanische Gegend war es noch zu spüren, bis rüber nach Lateinamerika, Mittelamerika, überall dort spürte man noch Auswirkungen und es gab Schäden. Aber Lissabon bzw. Portugal war eben auch nicht irgendein Gebiet. In dieser Zeit damals war die katholische Kirche schon stark angeschlagen. Die Aufklärung in Europa ist sehr stark fortgeschritten, der Glaube wurde in Frage gestellt, der Protestantismus hat um sich gegriffen. Gut, die Gegenreformation auch, aber die katholische Kirche ist inzwischen geschwächt. In Portugal aber ist sie sehr stark. Dort ist die Inquisition bis zum Ende noch sehr stark gewesen. Der katholische Glaube wurde hochgehalten. In Lissabon gab es einige Orden, viele, viele Kirchen, gläubige Menschen. Und man hat schon gemerkt, dass das Meer sich zurückzieht. Dass da draußen offenbar ein Seebeben war, das hat man noch nicht so richtig verstanden, aber das Meer hat sich zurückgezogen, Leute sind hin, um Fische aufzuheben, so wie wir das kennen von dem Tsunami, der 2004 am 26.12. Thailand traf. Andere Leute sind in die Kirchen, um zu beten, weil sie merkten, dass die Erde bebt und dass da irgendwas ganz Gewaltiges jetzt plötzlich kommt. Und gerade all die Leute in den Kirchen wurden weggeschwemmt, wurden zerstört. Und es gab, wir wissen nicht genau wie viele, aber eben etwa 30 bis vielleicht 100.000 Todesopfer. Ausgerechnet dort, wo die Leute noch so fromm gewesen sind. Das hat dazu geführt, dass man in Europa sogar Gesellschaften gegründet hat, um sich näher mit diesem Phänomen zu beschäftigen. Weniger geografisch bzw. seismologisch, als vielmehr, was bedeutet das jetzt für den Glauben? Was bedeutet das für die Wissenschaften? Und hat es geschafft, von 1755 bis dann auch die Französische Revolution 1789 begann, Europa sehr, sehr stark zu säkularisieren, wegzuführen zu Gott, von Gott. Weil man gesagt hat, das ist das Theodizee-Problem, wie kann es einen gerechten Gott geben oder gar einen liebenden Gott, wenn er bei seinen Leuten, die waren ja allesamt fromm da drüben, so etwas zulässt, dass die alle umkommen. Das waren doch alles unschuldige Menschen, heißt es dann ganz schnell. Und entsprechend stark wurde hier Europa durch dieses Erdbeben vorbereitet auf die Umwälzungen, die am Ende des Jahrhunderts kommen würden. Und es ist die Frage, ob Europa vorbereitet wäre für den Sturz des Papsttums, wenn das hier nicht geschehen wäre vorher. Und eben nicht noch diese etwa 40 Jahre gegeben gewesen wären, um in Europa zu wirken, die Leute wegzuziehen von Gott. Das war also das eine, 1755, das große Erdbeben. Dann haben wir in der Geschichte, solange man zurückgeht, solange man Aufzeichnungen hat, nur einen Tag, der als der sogenannte dunkle Tag bezeichnet wird, der Dark Day. Englisch benannt, weil es in den USA geschah, am 19. Mai 1780. Wir nähern uns also dem Ende der Bedrängniszeit und damit den Übergang hin direkt zur Endzeit. 19. Mai 1780, 25 Jahre nach dem großen Erdbeben. Als Dark Day, dunkler Tag, ist der 19. Mai 1780 in die Geschichte eingegangen. An diesem Tag war es im Gebiet von Neuengland tagsüber außergewöhnlich dunkel. Neuengland sind die östlichen Staaten der USA. Viele Leute glaubten, der jüngste Tag sei angebrochen. Die Dunkelheit, die morgens begann, dauerte in manchen Teilen der Region den ganzen Tag an. Der Grund für diese Erscheinung konnte nie abschließend geklärt werden. Eine Sonnenfinsternis kann astronomisch ausgeschlossen werden. Denn die kann man bis Menschengedenken zurück genau berechnen, weil die Himmelskörper immer ganz exakt ihre Bahnen ziehen. Und so kann man nachrechnen und weiß definitiv, eine Sonnenfinsternis ist das nicht gewesen. So gibt es verschiedene Theorien. Die sich am ehesten hält, aber trotzdem nicht durchgesetzt hat, ist, dass es große Waldbrände gegeben haben soll, eher in den südlichen Regionen der USA, und dass die Aschepartikel in der Luft zu dieser Finsternis geführt haben. Das Problem ist nur, die Luft war klar. Man konnte die Sonne sehr gut sehen. Und sie schien auch in voller Kraft am Himmel. Nur hat das Licht die Erde nicht erreicht. Es blieb dunkel wie in der Nacht. Und so gibt es bis heute keine wirkliche Erklärung, man nimmt es einfach hin. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum war das ausgerechnet in den USA? Die ganze Welt, wie schon gesagt, war nicht möglich. Die Sonne kann nur an etwa einer Hälfte scheinen. Das war jetzt der amerikanische Kontinent. Ich glaube aus folgendem Grund. In Europa haben wir nun schon lange die Aufklärung, die die Gesellschaft wegbringt von Gott. Wir hatten dieses Erdbeben und das hat nochmal dafür gesorgt, dass auch der Rest, der noch an Gott glaubt, oder ein großer Teil dieses Rests, seinen Glauben inzwischen aufgegeben hat. Europa hätte dieses Zeichen vermutlich gar nicht richtig ernst genommen. Aber hier in den östlichen Gebieten der USA, der Westen war ja noch nicht weiter besiedelt, aber in diesen östlichen Gebieten der USA, da waren eben all jene, die aus Europa geflüchtet sind, vor allem um des Glaubens willen. Da waren die Leute, die ihre Bibel noch gut kannten. Da waren die Leute, die auf genau diese Zeichen warteten. Da waren auch diejenigen, die die Entwicklung in Europa mit Sorge betrachteten und schon erwartet haben, da muss es jetzt große Umwälzungen geben. Und dann passiert das. Dass sie davon ausgingen, dass der jüngste Tag nun gekommen sei, das liegt dann auf der Hand. Die kannten ihre Bibeln recht gut, die wussten auch, was Jesus in Matthäus 24, Vers 29 vorhergesagt hatte. Es heißt weiter, und die Zitate, die ich habe, sind aus verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften der damaligen Zeit, wie Augenzeugen das berichtet haben, wie es ihnen erging, wie sie das erlebt haben. Einer berichtet, an den meisten Orten war die Finsternis so dicht, dass man weder nach der Uhr sehen, noch die häuslichen Arbeiten ohne Kerzenlicht ausführen konnte. Also selbst nahe Abstände waren nicht überbrückbar. Es war so wenig Licht vorhanden, dass man es nicht wahrnehmen konnte, was man da vor Augen hatte. Andere berichtet, die Dunkelheit der Nacht war ebenso ungewöhnlich und erschreckend wie die des Tages. Denn obgleich es fast Vollmond war, ließ sich doch kein Gegenstand ohne künstliches Licht unterscheiden. Also nachdem wir am Tag die Sonne einerseits hatten, aber keinen Schein, kein Licht, kommt jetzt direkt unmittelbar darauf in der nächsten Nacht die Finsternis des Mondes. Er war da, er ging sogar als Vollmond auf, hat aber keinen Schein gehabt. Also genauso merkwürdig wie am Tag. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet, erst mit der Sonne das zu erleben und direkt darauf das Gleiche noch mit dem Mond. Man konnte keine Zeitung lesen, nicht einmal das Papier war mehr sichtbar, wenn es nur einige Zentimeter vom Auge entfernt gehalten wurde. Vollständige Finsternis also. Nach Mitternacht verschwand die Finsternis und als der Mond, es war Vollmond, sichtbar wurde, sah er aus wie Blut. Also das jetzt auch noch. Alles geschehen hier 19. Mai auf den 20. Mai 1780, der finstere Tag. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter in die Zukunft gehen, von uns aus immer noch die Vergangenheit, in das Jahr 1833 haben wir dann das letzte Zeichen an den Sternen erfüllt. Wir hatten also schon das Erdbeben, wir hatten das Zeichen an der Sonne, Zeichen am Mond, 1755, 1780 und kommen jetzt zu 1833. Das heißt, es war hier möglich gewesen, wenn man ein bisschen älter geworden ist, vielleicht an die 100 Jahre, alle drei Dinge zu erleben. Das Erdbeben 55, diesen finsteren Tag 1780 und dann noch den Sternenfall 1833. Und dieses Jahr hier war ja auch jetzt nicht irgendeines. Das vorher hat schon für Aufsehen gesorgt, hat auch für Erweckung gesorgt. Die Leute haben sich intensiver mit ihren Bibeln beschäftigt. Aber 1833 war eine Zeit, in der hat William Miller bereits begonnen zu verkündigen. Er begann im August 1831 und hat jetzt hier eben in den östlichen Staaten der USA wiederum schon einiges an Samen gesät und den Leuten gesagt, Jesus kommt bald wieder. Es sind nur noch etwa so 12, 13 Jahre, als er begann zu predigen. 1843, 44 so rum, wird wohl Jesus wiederkommen. Die Leute damals waren also auf biblischer Grundlage schon sehr aufmerksam. Und jetzt passiert der Sternenfall. Da lesen wir Folgendes, wiederum Berichte aus Zeitungen von der damaligen Zeit. Der ganze Himmel über den gesamten USA war damals stundenlang in feuriger Bewegung. Niemals ist Regen dichter zur Erde gefallen als jene Meteore. Der ganze Himmel schien in Bewegung zu sein. Das unaufhörliche Spiel blendend glänzender Lichtkörper am ganzen Himmel dauerte von 2 Uhr morgens bis zum Tagesanbruch. Es war kaum ein Platz am Himmel zu finden, der nicht zu jeder Zeit mit jenen herabfallenden Sternen ausgefüllt gewesen ist. Die Meteoriten fielen von Zeit zu Zeit in ganzen Schwärmen herab. Ein anderer berichtet, während beinahe 4 Stunden stand der Himmel buchstäblich in Flammen. Wir sind hier mitten in der Nacht und trotzdem berichten dann andere wieder, dass es so hell war, aufgrund dieser Unmenge an Sternschnuppen, die da gefallen sind, dass man auf der Straße Zeitung lesen konnte, ohne künstliches Licht. Während also 53 Jahre vorher am dunklen Tag das nicht möglich gewesen ist, am hellerlichten Tag, eigentlich hellerlichten Tag, konnte man hier in der Nacht lesen, weil dieses Phänomen so präsent, so prägnant, so hell gewesen war. Ein anderer berichtet, keine Sprache kann jeder Pracht jenes herrlichen Schauspiels gerecht werden. Niemand, der es nicht selbst gesehen hat, kann sich eine angemessene Vorstellung von seiner Herrlichkeit machen. Es schien, als ob sich alle Sterne des Himmels an einem Punkt in der Nähe des Zenits gesammelt hätten und blitzschnell gleichzeitig in alle Richtungen des Horizontes geschossen würden. Doch es hörte nicht auf. Tausende folgten schnell der Bahn, die Tausende schon durcheilt hatten. Und so hat man berechnet und vermutet, dass bis zu 60.000 Sterne pro Stunde gefallen sind. Und das Ganze an manchen Gegenden beobachtbar 8 Stunden in dieser Nacht. Also ein gigantisches Spektakel, das wieder dafür sorgte, dass die Leute sich viel mehr konzentrierten auf das, was in der Bibel über die letzte Zeit und über die Wiederkunft vorhergesagt ist. Hat natürlich auch der Verkündigung von William Miller in die Hände gespielt. Er hatte überall offene Türen und konnte umso offener, umso freier nun verkündigen. Und dieses Schauspiel war nun zu sehen von Kanada bis Mexiko, über die gesamten USA, vom Atlantik bis zum Pazifik. Also für alle gut sichtbar. Ein gigantisches Phänomen. Diese Dinge müssen erfüllt sein, sagt Jesus, damit dann Vers 30 und 31 geschehen kann. Diese Dinge liegen nun schon zurück. Wenn wir jetzt reinschauen, Vers 30 und 31, dann müssten wir erwarten, dass eigentlich unmittelbar darauf die Wiederkunft stattgefunden hätte. 1844 zum Beispiel, was ja damals verkündigt wurde. Wir sind noch hier, es ist noch nicht geschehen. Ich werde euch auch gleich einen Hinweis geben, warum wir aus diesem Text sogar erkennen können, dass es noch etwas dauert. Lesen wir aber zunächst Vers 30 und 31, wieder in Matthäus 24. Dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Das ist eine Beschreibung der Wiederkunft. Direkt davor in Vers 29 haben wir aber gehört von diesen Zeichen am Himmel. Die liegen nun schon zurück. Die liegen nun schon fast 200 Jahre zurück, das letzte von diesen Zeichen. Beachtet aber, in Vers 29 hat Jesus die Ereignisse, die er dann schildert, eingeführt mit: sofort, sogleich, nach der Bedrängnis jener Zeit, werden die in die Zeichen kommen. Also da ist ihm wichtig zu sagen, chronologisch, wir haben über die Bedrängnis gesprochen, über die Probleme, die da kommen, und sofort, wenn die zu Ende geht, also wenn 1798 ist, um die Zeit herum, werden diese Zeichen geschehen. Zu diesem Vers hin macht er das nicht. Sondern hier haben wir einen Anschluss, den wir ganz oft in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament haben, der auf eine beliebige Zeitspanne deutet. Wo es nur heißt, dieser Punkt kommt und dann wird auch dieser Punkt noch kommen. Ohne einen zeitlichen direkten Zusammenhang, ohne anzugeben, wie viel dazwischen noch liegt. Wir hören nur von und dann das und das. Und dann das und das. Jesus gibt hier keinen Hinweis darauf, wie viel Zeit noch dazwischen ist. Wir wissen aus anderen Texten der Bibel, dass 1844 zunächst das Gericht im Himmel begann, um all jene juristisch vorzubereiten, freizusprechen, die bei der Auferstehung dann mit Jesus in den Himmel gehen werden. Das braucht seine Zeit. Darauf nimmt Jesus hier keinen Bezug. An anderer Stelle wird das sehr deutlich. Ich möchte nur deutlich machen, dass hier in diesen Versen wir nicht sagen können, es läge vielleicht ein Irrtum vor. Aber gut, dann kommen die Engel, es kommen die hellen Posaunen, es werden die Toten auferstehen und Jesus sammelt seine Leute. Damit ist die Endzeitrede zu Ende. Es folgen dann Gleichnisse, die die Gemeinde vorbereiten sollen auf die lange Zeit, die noch vergehen wird, bis er wiederkommt. Gehen wir zu einem anderen Text. Jetzt verlassen wir Jesus und seine Aussagen und kommen hin zu dem, was Paulus schreibt, bis wir dann auch noch zu Petrus kommen werden und zu Johannes. In 2. Thessalonicher 2 spricht Paulus aus gegebenem Anlass über die Endzeit. Es gab schon manche Irrlehrer schon in dieser Zeit. Dieser Brief ist wohl geschrieben worden im Jahr 51, 52, also gerade mal 20 Jahre nach Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Nur 20 Jahre später. Und Paulus schreibt jetzt hier in den ersten Versen von diesem Kapitel bereits, dass da ein paar Leute unterwegs sind, die verkündigen, die Auferstehung hätte schon stattgefunden. Und leider wurden offenbar einige übersehen. Die Gemeinde existiert noch und wartet eigentlich noch und sind verwirrt. Und so sagt er hier Folgendes: Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen noch erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Offenbar gab es das. Es sind Briefe verschickt worden, da gab es Worte, wohl prophetische Worte, da gab es Predigten, in denen Leute sagten, 20 Jahre ist ja schon so lang, brauchen wir eine andere Erklärung. Ah, Jesus ist schon wiedergekommen. Vielleicht irgendwie geistlich, vielleicht in euren Herzen, dass er dort Gestalt gewinnt. Und all solche Ideen und Überlegungen, die wir heute noch kennen in der Theologie, außerhalb des Adventismus. Er macht deutlich, nein, wenn er kommt, wird jetzt gleich in den nächsten Versen deutlich, so wird es jeder miterleben. Er schreibt weiter: Lasst euch von niemandem verführen in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Jetzt haben wir diesen Begriff hier wieder. Ich hatte euch schon gesagt, Matthäus 24, Vers 12, wo er vorkam, der wird noch an anderen Stellen kommen. Immer wieder, wenn es um die Zustände in der Endzeit geht, wenn es um geistlichen Abfall geht. Genau das, was wir hier haben. Es muss der Abfall kommen, der Mensch der Gesetzlosigkeit muss offenbart werden. Da kommt also nicht irgendwie aus dem Nichts heraus, sondern durch einen Menschen, sagt er hier, durch einen Menschen wird Abfall vom Gesetz Gottes eingeführt werden. Innerhalb der Christenheit. Davon spricht er hier. Das muss erst noch geschehen. Vorher kann Jesus noch nicht wiederkommen. Das muss noch durchlaufen werden. Und dann erklärt er uns hier in diesem anderen Abschnitt in Vers 4, dass der Widersacher ist, der Antichrist, der kommen wird und sich auf den Thron Gottes setzt und sogar vorgibt, er sei Gott. Das muss erst noch geschehen. Und das geschieht innerhalb der Christenheit. Von seiner Zeit an noch in der Zukunft. Allerdings hören wir hier jetzt plötzlich, wenn wir Verse 5 und 6 überspringen und kommen gleich zu 7 und 8, dass es zu seiner Zeit offenbar schon begonnen hat, dieses Problem. Nicht erst Jahrhunderte später, als in der Christenheit das Heidentum Einzug hielt und die römisch-katholische Kirche entstand, mit all dem, was an unbiblischen Elementen darin ist und damit auch diese Vorhersage dann wahrgemacht wurde. Nein, er sagt hier in Vers 7, dass es zu seiner Zeit sich sogar schon regt, dieses Problem des Abfalls. Es regt sich schon das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Nun muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Was Paulus uns hier wissen lässt, ist, dass zu seiner Zeit schon, wir sind im Jahr 51, 52, etwas beginnt, Abfall in der Christenheit, weg vom Gesetz, weg vom Wort Gottes, was sich hinziehen wird, bis Jesus Christus wiederkommt. Bis dahin wird sich das ziehen, sagt er. Und das haben wir auch als Muster sogar in Daniel. In Daniel 2 hören wir, dass Eisen und Ton, dass dieses Gemisch bleiben wird bis zur Wiederkunft Jesu, über diese lange, lange Zeitspanne hinweg. Das ist genau das, wovon Paulus hier auch spricht. Dieser abfallende Religion, der sich verbinden wird mit der politischen Macht, um dann schließlich auch zu verfolgen. Übrigens wieder das Wort Gesetzlosigkeit, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, um das es hier geht. Und er erklärt weiter, er aber wird, dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, der Widersacher, er wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben, damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Und so gibt es hier diese beiden Menschheitsgruppen, die einander gegenübergestellt werden. Es sind die einen, die Liebe zur Wahrheit haben und deshalb eben nicht der Verführung anheimfallen. Die werden widerstandsfähig sein, die werden da durchhalten, weil sie die Wahrheit lieben, so weh sie manchmal tun mag. Auf der anderen Seite gibt es die Lust haben an der Ungerechtigkeit und darum offen sind für Verführungen, die sie wegbringen von der Wahrheit und vom rechten Weg. Und das sind Dinge, die uns jeden Tag wieder beschäftigen. Wir stehen immer wieder vor diesen Entscheidungen. Wenn ein Stück weit an Wahrheit offenbart wird, wenn ich etwas verstehe, was Gott mir mitteilen möchte, es mir aber vielleicht unangenehm ist, dann kann ich sagen, nein, ich habe Lust an der Ungerechtigkeit. So bewusst läuft es sicher nicht ab, aber irgendwie werde ich sagen, die Sache ist mir dann doch wichtiger, als mich an die Wahrheit zu halten, die ich eigentlich kenne. Und wenn ich das tue und das öfter tue und das irgendwann der Modus meines Lebens wird, dann bin ich bestens vorbereitet, von dieser Macht des Satans, von jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit weggerissen zu werden. Liebe ich die Wahrheit so sehr, dass ich sie auch dann annehme, wenn sie mir vielleicht wehtut, weil sie mich so direkt betrifft, wird mir das nicht passieren. Das muss uns bewusst sein. Diese beiden Gruppen gibt es, das ist die Entscheidung, die wir immer wieder zu treffen haben, für die Wahrheit oder für die Lust an der Ungerechtigkeit, für die Sünde damit letztlich. Petrus nimmt auch Bezug auf diese Zeit. In seinem zweiten Brief schreibt er, Kapitel 3, ihr sollt wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Etwas, das wir auch zu unserer Zeit kennen und wir befinden uns in der Zeit, von der er spricht. Aber offenbar gab es das zu seiner Zeit auch schon, dass Leute anfingen zu lästern. Und er macht deutlich, Leute, das wird noch viel mehr kommen. Wenn da erstmal noch mehr Zeit ins Land geht, er ist ja gestorben, gut 30 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung. Das heißt, diesen Brief schreibt er vorher, wann genau wissen wir nicht. Aber die Leute waren offenbar in der Zeit schon so ungeduldig. Und er weist darauf hin, Leute, da ist noch einiges an Zeit, da werden noch Spötter kommen, die werden uns noch sagen, schaut, es bleibt doch alles wie immer. Er setzt folgendermaßen fort, denn sie wissen nichts davon, sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. Also wie es damals war und Noah baute 120 Jahre an der Arche und die Leute wollten nicht hineingehen. Und am Ende haben sie alle die Strafe dafür tragen müssen, haben die Konsequenzen ertragen müssen, sind umgekommen. So sagt er, wird es hier wieder sein. Es wird so kommen, wie es geschrieben steht. Aber es werden viele Leute nicht glauben. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb und dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Hier haben wir jetzt auch eine Erklärung, warum es so lange dauert. Gestern Abend, wer dabei war, wird sich vielleicht auch erinnern, da haben wir auch gehört, was denn eigentlich noch geschehen muss bis zur Wiederkunft und was das einzige Zeichen ist, Matthäus 24, das Jesus wirklich gibt. In Vers 3 stellen die Jünger die Frage, was ist das Zeichen, Singular, für dein Kommen, für das Ende der Welt? In Vers 14 gibt Jesus die Antwort. Wenn dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt verkündigt ist, zum Zeugnis für alle Völker, dann wird das Ende kommen. Alles andere ist Beiwerk. Da gibt es schon irgendwie einen Hinweis darauf, dass es noch länger dauert, dass da noch einiges an Zeit ist, die gefüllt wird mit diesen verschiedenen Zeichen der Zeit. Aber was geschehen muss, ist die Verkündigung. Und darum geht es Petrus hier auch. Weil Gott nicht möchte, dass Leute unvorbereitet sind. Deshalb dauert es noch, denn es muss ja zunächst das Evangelium in alle Welt gepredigt werden. Es muss jeder die Möglichkeit haben, sich vorzubereiten. Dann aber, und das ist auch ein Bild, das uns im Neuen Testament öfters begegnet, dann aber wie ein Dieb in der Nacht wird die Wiederkunft stattfinden. Also obwohl er sich lange Zeit lässt und dafür sorgt, dass das Evangelium in die gesamte Welt geht, dass jeder vorbereitet sein könnte, wird es für den größten Teil der Menschheit wie ein Dieb in der Nacht sein, komplett überraschend, komplett unvorhergesehen. Großes Krachen, wir hören von den Elementen, die zerschmelzen werden, die Welt wird ihr Urteil finden. Merken wir uns das, wenn wir dann schließlich noch zur Zusammenfassung kommen, was am Tag der Wiederkunft geschieht. In 2. Timotheus 3, Verse 1 bis 5 ergänzt nun Paulus, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Jetzt macht er sich so eine Mühe, so viele negative Eigenschaften aufzuzählen, um deutlich zu machen, wie diese letzten Generationen aussehen werden. Es wird also wirklich sehr, sehr ernst bestellt sein um die Gesellschaft. Was er bei dem Ganzen noch viel mehr an Dramatik gibt, ist, dass er hier nicht einfach von der Welt spricht, sondern er macht hier klar in dem letzten Vers, Vers 5, dass diese Leute, auf die diese Eigenschaften zutreffen, durchaus den Schein der Frömmigkeit haben. Das werden Leute sein, die von sich sagen, ich bin wiedergeborener Christ. Die von sich sagen, sie folgen Jesus nach. Aber die Kraft des Evangeliums verleugnen sie, die das Leben umgestaltende, heiligende Kraft. Also Leute, die vielleicht darauf pochen und stolz sind, einer guten Kirche anzugehören. In ihrem Leben aber ist von der Kraft des Evangeliums nichts zu sehen. Paulus spricht von der Christenheit einmal mehr. Und so wird deutlich geworden sein, denke ich inzwischen, dass bei diesen gesamten Endzeittexten, wenn es um schlechte Zustände geht, sei es bei Jesus Matthäus 24, sei es bei Paulus in 2. Thessalonicher 2 oder auch hier oder bei Petrus eben, es geht immer um die Christen, von denen dort gesprochen wird. Es geht im Zustand in der christlichen Kirche von Leuten, die sagen, Jesus kommt nicht wieder. Von Leuten, die lästern und sagen, es wird immer so weitergehen. Von Leuten, die diese Charaktereigenschaften haben und trotzdem sagen, ich bin guter Christ. Wir können also festhalten, während Naturkatastrophen und Kriege und so weiter so Meilensteine sind auf dem Weg hin zur Wiederkunft. Das eigentliche Problem, das herrschen wird in der letzten Zeit, ist das hier. Die gesellschaftliche Veränderung, vor allem innerhalb der Christenheit. Er schreibt an anderer Stelle, von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Er macht also hier auch wieder deutlich, wenn ihr euch nicht verführen lasst, wenn ihr treu seid und achtet auf das Wort Gottes, wenn ihr nicht hinkommt zur Gesetzlosigkeit, also weg von dem Wort und Gottes und seinen Geboten und auch seinen Vorhersagen, dann wird es euch nicht passieren, dass er wie ein Dieb in der Nacht kommt. Ihr werdet vorbereitet sein. Ihr werdet darauf warten. Ihr werdet es ersehnen. Ihr werdet euch freuen, dass es soweit ist. Übrigens haben wir hier wieder das Bild von den Wehen einer schwangeren Frau. Kombiniert mit dem Bild von dem Dieb macht es deutlich, dass das Ende sehr überraschend kommen wird für den größten Teil der Menschheit. Eine Sache ist hier jetzt plötzlich noch neu. Nach dem, was wir bisher hatten, könnte man davon ausgehen, dass die Welt mehr oder weniger auf ein großes, dramatisches Ende zusteuert und dass das auch den Leuten bewusst sei. Das haben wir heute Morgen schon zu Beginn des Gottesdienstes auch gehört, dass diese 100 großen Forscher zur Zukunft befragt wurden und sehr optimistisch in die Zukunft blicken. Es gab sogar einen Artikel, ich glaube im Time Magazine war das vor kurzem, das Wiederauflebende Optimisten hieß dieser Artikel. Es ging darum, dass trotz aller Probleme in dieser Welt mit Klimaveränderung und Desertifikation und all dem, was wir uns gestern Abend auch anschauten an Naturkatastrophen, dass trotzdem die führenden Männer dieser Welt sehr optimistisch in die Zukunft blicken, weil sie glauben, weil sie fest davon überzeugt sind, da steht ein großartiges neues Zeitalter an, wir werden all diese Probleme in den Griff kriegen und viel besser leben, als wir das heute kennen. Darüber hinaus wird in den christlichen Kirchen eben sehr deutlich dann auch diese Botschaft gepredigt, Friede, Friede, es hat keine Gefahr. Und wir erlebten im 19. Jahrhundert, dass sogar innerhalb der protestantischen Kirchen hier ein Wandel vollzogen wurde, während man seit der Reformation darauf wartete, dass Jesus wiederkommt. Martin Luther noch sagte, also länger als etwa 30 Jahre dürfte es nicht dauern. Er hat verschiedene Vorhersagen gemacht, er hat auch gesagt, etwa 300 Jahre dauert es noch. Es war immer wieder verschieden, ja. Aber er hat zeitweise auch gesagt, die Zustände in dieser Welt sind so schlecht zu seiner Zeit, dass Gott es doch nicht mehr länger aushalten kann als nur noch diese Generation. Vielleicht kennt ihr diesen Gedanken, vielleicht habt ihr ihn selber schon gehabt. Was wir aber dann erlebt haben im 19. Jahrhundert ist, dass der Protestantismus und die anderen protestantischen Kirchen, verschiedenste Freikirchen, ein anderes Denken angenommen haben. Und im Rahmen der Aufklärung und der industriellen Revolution und all der Verbesserung im menschlichen Alltag, dem technischen Fortschritt und so weiter, sich sagten, Moment, wir müssen vielleicht was uminterpretieren. Wir gingen bisher davon aus, dass erst Jesus wiederkommt und dann ein tausendjähriges Reich bestehen würde. Friedensherrschaft Jesu Christi. Wir müssen das wohl anders verstehen. Wir haben wohl erst dieses tausendjährige Reich hier auf dieser Erde und dann kommt Jesus wieder. Und dieses Denken beherrscht die Kirchen. Und so wird eben nicht gepredigt, dass Jesus bald wiederkommt, trotz allem, was in dieser Welt geschieht, weil man erwartet, dass er zunächst noch, zumindest viele Kirchen, nicht alle, es gibt immer Ausnahmen, weil er zunächst noch dieses Friedensreich hier aufgerichtet werden wird. Und damit kommen wir zu dem letzten Text für den heutigen Vormittag, zur Offenbarung 3. Ein weiterer Text nun vom Apostel Johannes, durch die Vision von Jesus hier gegeben. Ein Schreiben an die Gemeinde der letzten Generationen, an die Endzeitgemeinde. Das letzte der sieben Sendschreiben, es geht also um die letzte der sieben Epochen der Kirchen- und Weltgeschichte. Und hier wird uns nun Folgendes gesagt über den Zustand wiederum der Gemeinde Gottes. Es geht wieder nicht um die Welt, dass es dort Probleme ist und schlecht ist, ist eh klar. Es geht nur um die Gemeinde, um das Christentum. Das muss uns bewusst sein. Offenbarung 3 hören wir, dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Hier wird uns deutlich gemacht, dass die letzten Generationen, diese letzte Epoche der Geschichte des Volkes Gottes, keine sehr noble sein wird. Die Epoche davor, die war gut. Philadelphia, die Gemeinde mit dem Namen Philadelphia, die Zeit vorher, das wäre so die Zeit im Übrigen, nach der Chronologie der Offenbarung, die Zeit, in der diese Endzeitzeichen am Himmel geschehen sind. Sonne, Mond, Sterne, großes Erdbeben. Die Zeit, in der man so intensiv die Bibel studierte, Wiederkunftshoffnung pflegte, viele, viele Menschen sich bekehrt haben. Diese Epoche, die als Philadelphia benannt wird, kennt nur Lob und kein Tadel. Jetzt müsste man erwarten, dass die nächste, die letzte Gemeinde, Gemeindeepoche, Gemeindegeneration, Laodicea, noch umso besser sei. Ist leider nicht der Fall. Ist die einzige von den sieben Gemeinden, die nur Tadel hat, nicht ein Lob. Also erkennen wir allein schon daran, wenn Jesus wiederkommt, wird die Gemeinde großteils leider nicht gut darauf vorbereitet sein. Und so macht er hier auch gleich zu Beginn deutlich, dass er hier mit einer enormen Autorität auftreten muss. Er stellt sich jeder Gemeinde gegenüber anders vor. Aber bei dieser Gemeinde wirft er die volle Autorität in die Waagschale und macht deutlich, er hat den Namen Amen, also der Wahrhaftige. Und sagt dann noch, ich bin der treue und wahrhaftige Zeuge. Ich weiß, wovon ich rede. Alleine die Einleitung macht uns klar, dass diese letzten Jahrzehnte oder wenigen Jahrhunderte der Kirchengeschichte, die letzte Zeit der Gemeinde Gottes, eine Zeit sein wird, in der man Tadel nicht gerne hört. Eine Zeit, in der man gar nicht glauben will, wie schlecht es eigentlich um einen bestellt ist. Und so muss er hier deutlich sagen, ich kenne deine Werke, ich bin treu und wahrhaftiger Zeuge, ich habe sogar den Namen Amen, wahrhaftig. Und sagt dann hier eben, ich kenne deine Werke, du bist lau und wenn sich das nicht ändert, werde ich dich ausspeien aus deinem Munde. Zeigt aber auch, weder kalt noch warm, das sind Leute, die schon etwas für Gott tun und opfern und einsetzen. Aber eben nicht von ganzem Herzen. Den guten Scheinbaren, von dem wir eben gehört haben, aber nicht von Herzen bekehrt und hingegeben sein. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ohne Überwinden kein Platz auf dem Thron. Das macht er hier ganz deutlich. Und das macht er auch bei jeder der anderen Gemeinden deutlich. Es gehört Überwindung mit dazu. Man wird nicht einfach so mit reinrutschen in das Reich Gottes. Es bedeutet Überwindung. Es bedeutet einen Kraftakt. Und er macht auch deutlich, dass es ein Zeichen seiner Zuneigung und seiner Liebe ist. Wenn er Tadel schickt, wenn er den Leuten, seinen Leuten deutlich macht, dann muss sich was ändern in deinem Leben. Wenn er uns Wahrheit offenbart, ist ein Zeichen seiner Liebe. Und wir tun gut daran, wenn wir genau darauf dann auch achten, um vorbereitet zu sein. Heute Nachmittag wird uns noch ein Teil erwarten. In dem Teil läuft dann irgendwie gewissermaßen alles zusammen. Wir werden uns anschauen, was passiert denn eigentlich genau unmittelbar vor der Wiederkunft? Was genau passiert am Tag der Wiederkunft? Und schließlich, was passiert die Zeit danach? Denn die Erde wird es ja auch hinterher noch geben. Und wer wird wann wie auferstehen? Was hat es mit dem Gericht auf sich? Was ist mit dem Millennium? Das sind all die Fragen, die wir uns heute Mittag noch stellen wollen. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch dann wiedersehe, dass wir vielleicht auch manches an Fragen jetzt aufgeworfen wurde, heute Mittag dann beantworten können. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche uns allen, dass wir das, was wir hier gehört haben, beherzigen und uns nicht verführen lassen, sondern vorbereitet sind für den Tag der Wiederkunft, der dann sicherlich in naher Zukunft sehr plötzlich stattfinden wird. Amen.